Ja, schönen guten Morgen. Normal würde ich meine Schüler jetzt erstmal aufstehen lassen, einmal recken und strecken, einmal durchlüften. Ja. Erstmal schöne Grüße von Mologeta Ashagre Endeshev, mit dem habe ich am Mittwoch telefoniert, aus Äthiopien. Die Situation im Land verbessert sich, es wird verhandelt, es gibt ja dort Krieg. Man ist aber weiter doch noch sehr besorgt, wie das alles weitergehen kann. Denn der Arm der TPLF ist sehr, sehr lang und reicht weit nach Amerika und in den Westen. Und es hat ganz viel mit Geld auch zu tun und ist nicht so ganz einfach. Die geistliche Arbeit entwickelt sich gut weiter, speziell dieses Missionsprojekt im Gebiet Adio, Kaffa Adio. Da haben wir ja schon öfters drüber gesprochen. Ihr unterstützt die Arbeit dort. Vielen Dank nochmal dafür, auch vom Mologeta. Ja, es sind mittlerweile 3 bis 4 Gemeinden dort entstanden in diesem Gebiet. Dieses Gebiet heißt Adio, sowas wie Oberbergischer Kreis. Sehr rückständiges Gebiet, beherrscht eben von den Schamanen quasi, die dort das Sagen haben. Aber die Türen sind weit offen. Gemeinden mit 1 bis 200 Mitgliedern mittlerweile, aber meistens ohne Gebäude. Die treffen sich irgendwo, weiß nicht, draußen oder was. Sie beten, dass Gott ihnen gute Hirten und Lehrer gibt, dass die Arbeit weitergeht und dass die Arbeit auch konsolidiert werden kann. Geplant ist, dass Mologeta Ende Oktober für eine Woche kommt. Also wir versuchen es nochmal, das ist jetzt der dritte Versuch. Zweimal hat es am Konsulat gescheitert, einmal an Corona. Ja, gucken wir mal. Der vierte Versuch ist es sogar. Ja. Ja, für heute Thema ist Daniel in der Löwengrube. Die Aufgabe ist die, die Botschaft dieses Berichtes euch so weiterzugeben, dass unser Herzen berührt werden, Gott Ehre bekommt. Ich hatte letztes Mal, als ich im August hier war, Kapitel 5 mit euch behandelt, haben da mal reingeschaut, da ging es um Belsazar und sein letztes Gastmahl. Kannst du mal das Bild nochmal zeigen, Lennart? Ich muss da heute nochmal ein Stück drauf zurückgreifen, weil Kapitel 5 und Kapitel 6, das ist eigentlich eine Einheit. Die ergänzen sich gegenseitig. Wir haben hier Belsazar bei diesem Gastmahl, eine große religiöse Veranstaltung. Es gab ja riesige politische und gesellschaftliche Probleme, innerpolitische Spannungen. Es ging um die Frage, wie ist Gott wirklich zu verehren? Wer ist der wahre Gott? Ist es Marduk? Sind es einer der anderen Götter Babylons? Das steht jetzt so nicht in der Bibel, aber das wissen wir aus der Zeitgeschichte von dort. Und Belsazar versucht nun, das Problem auf seine Weise nochmal zu lösen. Vielleicht mal die nächste Folie, die uns ein bisschen den Zusammenhang erklärt. Da gab es seinen Vater, der hieß Nabonides. Genau, Nabonides. Der wird in der Bibel nicht erwähnt. Es ist der direkte Sohn von Nebukadnezar, der Vater von Belsazar. Und dieser Nabonides war ein Mann tief beeindruckt, auch von den Vorgängen da in der Herrschaftszeit seines Vaters Nebukadnezar, was da passierte. Die 3 Freunde im Feuerofen, der Traum, die gedeutet wurden, die Erlebnisse mit seinem Vater, der 7 Jahre lang also völlig den Verstand verloren hatte, wie so ein wildes Tier draußen lebte, Gras fraß wie ein Rind, und dann endlich am Ende dieser Zeit seine Augen zu Gott erhob und den wahren Gott erkannte. Und das hatte diesen Nabonides auch tief beeindruckt, und er lässt ein Ziggurat, das waren diese religiösen Pyramiden, Stufenpyramiden, lässt das renovieren in Ur. Und auf diesem Zylinder steht, mit welcher Intention er das getan hat. Das ist der Zylinder von Nabonides, da gibt es 4 Stück davon. Und an jeder Ecke von dem Ziggurat war das verbuddelt in der Erde. Ist heute zu besichtigen im Britischen Museum. Und die Übersetzung, Teile daraus, die habe ich von John Lennox in seinem Daniel-Kommentar mal gelesen. Und das fand ich sehr aufschlussreich, denn Nabonides sagt, dass er dieses Ziggurat weiht, und zwar dem Gott Sin, und er erkennt in diesem Gott Sin den Gott aller Götter, der in dem großen Himmel lebt, der über den Himmel und die Unterwelt regiert, den Gott aller Götter. Und diesem Gott weiht er dieses Ziggurat und schreibt auf diesem Zylinder ein Gebet. Und da betet er zu diesem Gott Sin und sagt, lass doch die Ehrfurcht vor deiner Göttlichkeit, lass sie im Herz der Menschen sein, sodass sie nicht gegen deine Göttlichkeit, deine Heiligkeit sündigen. Und auch für sich selbst bittet er das, rette mich davor, gegen deine Heiligkeit zu sündigen. Und lass mich lange leben. Und dann betet er für seinen erstgeborenen Sohn, seinen leiblichen Sohn Belsazar. Und er nennt ihn auch mit Namen. Steht auf diesem Zylinder so drauf. Und da sagt er auch wieder, und lass die Ehrfurcht vor deiner Heiligkeit in seinem Herzen sein. Also ein tiefes Anliegen, der Heiligkeit Gottes, dieses Gottes aller Götter, des höchsten Gottes, von dem er irgendwie gehört hat. Und er wusste, es gibt so einen Gott, der über allem ist, ein Gott des Himmels, ein Gott der Götter. Das hatte sich ja mittlerweile irgendwie auch ein Stück rumgesprochen, durch das, was da mit Daniel passiert war. Sein Vater hatte dieses Zeugnis an alle seine Untertanen geschickt, diesem Gott alleine zu ehren. Und dann hat er sich allerdings abgesetzt. Nabonides, 10 Jahre, war dann in Arabien. Es gab viele Auseinandersetzungen. In Babylon wollte man Marduk wieder auf dem Thron haben. Die Feste von Marduk waren ausgesetzt viele Jahre. Es gab also richtig Trouble. Und Belsazar war eingesetzt als Stellvertreter seines Vaters 10 Jahre lang. Und am Ende dieser 10 Jahre feiert Belsazar dieses Fest, wo er seine 1000 Großen einlädt, also alle, das ganze Führungspersonal seines Reiches. Und er feiert ein Fest, es war ein religiöses Fest, es war ein Einheitsfest, wo auch die Frauen, sehr ungewöhnlich für die damalige Zeit, und die Nebenfrauen mit eingeladen waren. Er versucht, sie alle zusammenzubringen, um diese innerpolitischen Spannungen zu lösen, und außenpolitisch standen bereits die Meder und Perser vor den Toren Babylons. Und auch dieses Problem will er angehen. Und dann, als sie alle schon viel getrunken hatten, und Wein hatte eine religiöse Bedeutung, weil man dann ja die Grenze zwischen der Oberwelt und der menschlichen Welt verschwamm und man sich den Göttern vielleicht auch näher fühlte. Das war etwas Religiöses. Da lässt er ja dann diese heiligen Gefäße aus dem Tempel, die aus dem Tempel in Jerusalem stammten, holen, fängt daraus an zu trinken, und seine Großen und seine Frauen und seine Nebenfrauen. Und dann erscheint ja diese Hand und die Finger, die schreiben auf die Wand. Und dann wird Daniel geholt. Ein Mann, von dem es heißt, der Geist der heiligen Götter war in ihm. Ein Mann von einem überragenden Geist. Da war etwas Besonderes mit diesem Mann. Und der steht jetzt vor Belsazar. Und er sagt, dieser Mann, Belsazar, der ja jetzt gesagt hat, wer immer diese Schrift lesen kann und wer die Deutung weiß, der soll der dritte Mann im Reich sein. Der soll diese goldene Kette tragen, der soll mit königlichem Purpur gekleidet werden. Und er steht vor ihm und er sagt, behalte deine Gaben und gib dein Geschenk einem anderen. Ich will dir trotzdem die Schrift lesen und seine Deutung ihm sagen. Und dann erzählt er eben das, was passiert ist. Er schaut zurück und er sagt, ich muss das nochmal hier rauf tun. Gott der Höchste hat deinem Vater Nebukadnezar Königreich, Macht und Herrlichkeit gegeben. Und um solcher Macht willen haben ihn alle Völker und die Menschen aus all den verschiedenen Sprachen gefürchtet und geehrt. Menschen hatten tiefe Ehrfurcht vor diesem König. Denn er tötete, wen er wollte, er ließ leben, wen er wollte. Er erhöhte, wen er wollte, und er erniedrigte, wen er wollte. Er hatte alleine die Macht, aber die hatte er von Gott bekommen. Und als sich sein Herz überhob und er stolz und hochmütig wurde, da wurde er von seinem königlichen Thron gestoßen und er verlor seine Ehre. Er wurde aus der Gemeinschaft der Menschen verstoßen. Er hauste bei den wilden Tieren, er wurde wie ein Rind, er fraß Gras wie ein Rind. Sein Körper lag unter dem Tau des Himmels und wurde nass, bis er gelernt hatte. Und das ist ein Lernprozess, den dieser Mann durchmachte. Ein Lernprozess, den auch wir durchmachen müssen, wo wir das lernen müssen. Bis er gelernt hatte, dass der Höchste die Gewalt hat über die Königreiche der Menschen und sie gibt, wem er will. Das musste er lernen. Das musste er durchbuchstabieren. Aber du, Belsazar, sein Sohn, du wusstest das alles. Und obwohl du das alles wusstest, hast du dich nicht vor diesem Gott gedemütigt, sondern du hast dich gegen ihn erhoben. Und man hat die Gefäße seines Hauses vor dich bringen müssen. Und du und deine Großen und deine Frauen und deine Nebenfrauen, ihr habt daraus getrunken. Ja, warum hat er die denn bringen lassen, diese Gefäße? Etwa um Gott zu verspotten? Nein. Sondern weil er die Hilfe Gottes brauchte. Er wollte diesen Gott dabei haben. Und alle sollten in Einheit zusammen sein. Er musste etwas haben. Er musste Hilfe haben. Er brauchte Lösungen. Er brauchte Auswege in den Konflikten. Und deshalb sollte auch dieser Gott dabei sein. Man wollte ihn nicht verhöhnen. Und doch, sagt Daniel, du hast dich gegen diesen Gott erhoben, du hast ihn nicht geehrt. Und dazu habt ihr noch all die anderen Götter aus Silber und Gold, aus Bronze, aus Eisen, aus Holz und aus Stein geehrt. Also Gott, einer von vielen. Er sollte auch dabei sein. Es gab ja keine Statue von Gott. Man wollte ihn dabei haben, weil man ihn brauchte, weil man Probleme hatte, weil man Lösungen suchte. Aber er hat nicht gemerkt, dass Gott anders ist. Diese anderen Götter, die können weder sehen, noch hören, noch fühlen. Aber Gott, der deinen Odem, also dein Leben, jeden Atemzug und alle deine Wege in der Hand hat, den hast du nicht geehrt. Ja. Er wollte diesen Gott benutzen, er brauchte ihn, aber er hat ihn nicht geehrt. Und das, mein Lieben, es sieht so ähnlich aus und es ist doch ein ganz großer Unterschied. Gott dabei haben zu wollen, damit er mir hilft, weil ich etwas haben muss. Ja? Wir heute Morgen haben oder sein. Ja, ich brauche etwas, ich brauche Hilfe, ich brauche hier was, ich brauche da was, ich muss hier eine Lösung haben, ich muss da eine Lösung haben. Und Gott soll helfen. An sich ja nicht falsch. Aber Belsazar fehlte etwas. Er hatte die Heiligkeit Gottes und Gottes Wesen selber nicht wirklich begriffen. Er wollte Gott benutzen. Und er hat diesen Gott nicht als den geehrt, der ist, der Einzige, der Höchste, der alleine die Macht hat über die Königreiche der Menschen, der sie gibt, wem er gibt. Sein Vater wurde gefürchtet und geehrt, weil er diese Macht hatte. Aber der Gott, der diese Macht gibt und nimmt, der wurde nicht gefürchtet und geehrt. Man zweifelte nicht an seiner Existenz. Und man brauchte auch seine Hilfe, aber er wurde nicht in dieser Weise geehrt. Und deshalb hatte er diese Hand und diese Schrift geschickt. Und dann legt er diese Schrift aus, Mene, Mene, Tekel, Upasin, Mene, das heißt, dein Königreich ist gezählt und beendet. Tekel, man hat dich gewogen und zu leicht befunden, du hast kein Gewicht vor Gott. Obwohl er menschlich ja ein Riesenschwergewicht war, dieser Belsazar. Was hatte er für eine Macht? Was hatte er für ein Reichtum? Was hatte er alles? Peres, dein Reich wird zerteilt und den Medern und Persern gegeben. Und dann geht Belsazar hin und er lässt Daniel eine goldene Kette umlegen, er kleidet ihn mit Purpur und lässt vor ihm ausrufen, das ist der dritte Mann im Reich. Und daran sehen wir, dass er Gott nicht geehrt hat. Er hat Gott nicht wirklich ernst genommen. Er war froh, ach ja, jetzt weiß ich die Lösung. Aber das, was Gott gesagt hat, das hat ihn gar nicht berührt. Wie kann man, wenn man es sogar schriftlich hat, und er hatte es schriftlich dort stehen, nicht darauf reagieren? Er wollte sein Wort halten und er ehrt diesen Daniel, weil er nichts begriffen hatte und weil er Gott nicht fürchtete. Und noch in dieser Nacht wurde Belsazar getötet, der König der Chaldäer. Und Darius der Meder, und jetzt geht es nahtlos hinein ins Kapitel 6, Darius der Meder, nicht Darius der Perser, der kam 20 Jahre später, Darius der Meder übernahm das Reich. Einfach so, er übernimmt das Reich. Gott nimmt es dem einen, gibt es dem anderen, weil Gott diese Macht hat. Und Gott alleine regiert und weil er der Heilige ist, als er 62 Jahre alt war. Und dann gefällt es dem Darius, dass er über sein ganzes Reich 120 Satrapen einsetzt, Statthalter, und über diese 120 Provinzgouverneure, Statthalter, Satrapen hießen die, setzt er drei Fürsten, von denen einer Daniel war. Und die Satrapen, die sollten diesen Fürsten Bericht erstatten, damit der König selber der Mühe enthoben wäre. Also der hat das nicht so mit Regierungsgeschäften gehabt. Das sollen die dann machen, wunderbar organisiert. Drei Fürsten, einer davon Daniel und darunter 120 Provinzverwalter, Satrapen. Daniel aber übertraf alle Fürsten und Statthalter, denn es war, und da haben wir das wieder, es war ein überragender Geist in ihm. Ein überragender Geist war in ihm. Was war das für ein Geist? Und ich denke da an Jesaja Kapitel 11. Da spricht der Prophet von der Wurzel Isais, dem Zweig, dass er hervorbrechen wird aus dem Stamm Juda. Und da sagt er, und auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn. Und dann beschreibt er ihn. Ein Geist, das ist Jesaja 11, ein Geist der Weisheit und des Verstandes. Ein Geist des Rates, also der weiß Lösungen, und der Stärke, der kann diese Lösungen auch umsetzen. Ein Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Und sein Wohlgefallen wird in der Ehrfurcht vor Gott sein. So wird dieser Geist beschrieben. Das ist der Geist Jesu. Und es ist auch der Geist, der hier als ein überragender Geist oder wie die Mutter von Belsazar sagt, ein Geist der heiligen Götter. Der ist in diesem Mann, in Daniel. Ein Geist, der nicht nur klug ist, aber der eine tiefe Ehrfurcht vor Gott hat, der begriffen hat, wer ist dieser Gott? Diesen Gott fürchtete und scheute und ehrte. Nicht durch das oder wegen dem, was dieser Gott gibt, sondern wer dieser Gott ist. Und weil dieser überragende Geist in ihm war, wollte der König Daniel über alle Fürsten setzen. Er sollte der Höchste sein im ganzen Reich. Das wäre doch eigentlich eine gute Sache, oder? Wenn so ein Mann mit so einem Geist, mit so einer Ehrfurcht vor dem Gott aller Götter, dem wahren einzigen Gott, vor dem niemand ist, nach dem niemand kommt, der alleine die Macht über die Königreiche der Menschen hatte. Wenn so ein Mann die Regierungsgeschäfte führt. Und genau das ist das Problem, da taten sich plötzlich alle zusammen und sagten das nicht. Obwohl die Ehrfurcht vor Gott das Naheliegendste, das Logischste, das Beste ist, was wir tun sollten. Und dass ein Charakter, ein Kerncharakterzug unseres Herrn Jesus auch ist. Trotzdem wird genau das in massiver Weise angegriffen und bekämpft. Und deshalb haben wir vielleicht auch so Schwierigkeiten oft, selber an diesem Punkt klar zu sehen. Und immer wieder wird uns das vernebelt. Und wir schauen auf das, was wir haben von Gott, statt wie Habakkuk uns zu freuen an dem Herrn selber. Wer ist denn Gott? Und wenn wir nicht was haben von Gott und vielleicht unsere Gebete nicht so erhört werden und die Probleme groß werden, dann schaffen wir es oft nicht zu schauen darauf, wer ist denn dieser Gott? Und so tun sich hier alle zusammen, und sie trachten danach, irgendetwas an Daniel zu finden, was gegen das Königreich gerichtet wäre, ihn irgendwie anzuschwärzen. Aber sie konnten keinen Grund zur Anklage finden, kein Vergehen, keine Schuld, denn er war treu, absolut zuverlässig, vertrauenswürdig. Er war treu in allem, sodass man keine Schuld, kein Vergehen an ihm finden konnte. Ja, die Ehrfurcht vor Gott, das hat nichts mit Vergehen oder mit Schuld zu tun. Und wer darin lebt, der lebt gerecht, der lebt treu vor diesem Gott. Da sprachen die Männer, wir werden keinen Grund zur Anklage finden, kein Vergehen. Es sei denn, es hat etwas mit dem Gesetz seines Gottes zu tun, mit den Geboten seines Gottes. Und da versuchten sie, einen Keil zu treiben, genau an diesem Punkt. Die Gebote Gottes und die Gebote der Menschen. Und es wird hier übrigens ein persisches Wort benutzt, da geht es um Gebote, Gesetze, Verordnungen. Genau das an dem Punkt, wo sie den König Darius versuchten auch irgendwo aufs Glatteis zu führen, um Daniel loszuwerden. Da kamen sich also die Fürsten und Statthalter eilends vor den König gelaufen und sie sagen, Darius lebe ewiglich. Es haben sich die Fürsten des Königreichs, Die Würdenträger, die Statthalter, die Räte, die Befehlshaber, wir alle sind uns einig. Und wir haben eine Idee. Der König soll ein strenges Gebot, ein Gesetz, das ist dasselbe Wort wieder, erlassen, dass in dem ganzen Königreich 30 Tage lang niemand irgendetwas von einem Gott oder einem Menschen erbitten darf, alleine von dir. Erlasse so ein Gebot. Und wer sich dagegen auflehnt, der soll zu den Löwen in die Grube geworfen werden. Also, der König möchte doch bitte so ein Schreiben aufsetzen und das Gebot darf nach dem Gesetz der Meder und Perser nicht verändert werden. Das gilt. Es gilt für alle Zeiten, es gilt unaufhebbar. Und der König war beeindruckt, er lässt ein Schreiben aufsetzen und das Gebot wurde verkündigt. Ein Gebot, unveränderbar. Ein menschliches Gebot. Dem entgegen steht ein unveränderbares Gebot Gottes. Unaufhebbar, unveränderbar, nämlich das Gebot, diesen Gott alleine anzubeten, ihm die Ehre zu geben, ihn als den Gott zu fürchten und zu scheuen, der er ist. Gebot gegen Gebot, unaufhebbares Gebot gegen unaufhebbares Gebot. Und als Daniel von diesem Schreiben erfuhr und diesem Gebot, da ging er hinauf in sein Haus, er geht ins Obergemach, erste Obergeschoss, da hatte er ein offenes Fenster Richtung Jerusalem. Und er fiel dreimal dort am Tage auf seine Knie und er betete, er lobte und dankte seinem Gott, wie er es zu tun pflegte. Ein Mann mit viel Verantwortung. Zu diesem Zeitpunkt ist er übrigens so zwischen 75 und 80 Jahre alt, aber mit jeder Menge Regierungsgeschäften betraut. Aber wie er es gewohnt war, dreimal am Tag fällt er auf seine Knie. Er hatte so seine Gewohnheiten und er betet, er lobt und dankt diesem Gott. Er kommt zu dem, der die wahre Macht hat. Da kamen die Männer eilends angelaufen und sie finden Daniel, wie er betet und fleht vor seinem Gott. Er hat gefleht. Warum? Ja, um die Zukunft seines Volkes, um die Zukunft Jerusalems, deshalb auch nach Jerusalem. Die 70 Jahre waren jetzt um. Und dieses große Anliegen, das Herzensanliegen war, Gott, dass doch dein Volk wieder zurückkehrt, dass doch dein Tempel wieder gebaut wird, der war zerstört, dass doch deine Verheißungen sich erfüllen. Er hatte viele Gebetsanliegen, aber er dankt, er bittet, er betet, er bleibt bei diesem Gott. Ja, ihr wisst, wie die Geschichte weiterging. Die Männer kommen sofort zum König. Sie erinnern ihn an das königliche Gebot. Das hast du doch erlassen worden. Du weißt doch, dieses Gebot darf nicht verändert werden. Hast du nicht gesagt, niemand darf zu irgendeinem Gott beten? Ja, klar. Ja, leider haben wir da Daniel gefunden, einen der Gefangenen aus Juda. Das ist sehr abfällig, ne? So Gefangener. Wir haben ihn gefunden, der betet tatsächlich dreimal am Tag. Als der König das hört, war er sehr betrübt. Sehr betrübt. Und er versuchte den ganzen Tag Daniel zu retten. Und am Abend kommen die Männer nochmal und erinnern ihn daran, dass das Gebot der Meder und Perser unaufhebbar ist, unveränderbar. Das weißt du doch, König. So ließ er den Daniel holen, man warf ihn in die Löwengrube Und der König sprach zu Daniel: Dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst, der helfe dir. Dieses Der Gott, dem du ohne Unterlass dienst, bedeutet, den du verehrst. Es geht hier um die kultische Verehrung, die Anbetung dieses Gottes. Das ist der Dienst, das ist diese Verehrung Gottes, könnte man auch übersetzen. Der Gott, den du ohne Unterlass verehrst, indem du vor ihm auf die Knie gehst, zu ihm betest, ihm dankst, ihn lobst, ihn dein Herz ausschüttest, ihm die Ehre gibst, den du fürchtest und ehrst, der rette dich. Der König geht nach Hause, war sehr betrübt, er fastet, er lässt keine Speisen zu sich bringen, er kann die ganze Nacht nicht schlafen. Früh am Morgen geht er zur Grube, die er versiegelt hatte, mit seinem Siegel und mit dem Siegel aller Großen seines Reiches. Und das Siegel besagte, hier darf nichts verändert werden. Dieses Gebot gilt, so wie auch Gottes Gebot, ihm die Ehre zu geben, ihn anzubeten, vor ihm auf die Knie zu gehen, das gilt, unveränderbar. Und er ruft dann mit ängstlicher Stimme: Daniel, du Knecht des lebendigen Gottes. Der lebendige Gott, der lebt, der sieht, der hört, der fühlt, nicht wie die Götter der Babylonier und Perser. Die konnten nicht sehen, die konnten nicht hören, die konnten nicht fühlen. Aber du, ein Gott, ein Knecht des lebendigen Gottes, hat dich dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst, da haben wir es wieder, den du verehrst ohne Unterlass, egal wie die äußeren Umstände sind, egal ob du viel hast oder wie bei Habakkuk gar nichts mehr hast, ob deine Gebete jetzt erhört werden oder du durch Tiefen gehst und du denkst, Gott hört gar nicht, hat der lebendige Gott, der sieht und hört und der fühlt, dem du ohne Unterlass verehrst, hat er dich retten können von den Löwen. Dann redet ja Daniel mit dem König, der König lebe ewiglich. Mein Gott hat seinen Engel gesandt. Der hat den Löwen den Rachen zugehalten, sodass sie mir kein Leid antun konnten. Denn ich bin unschuldig und auch gegen dich, mein König, habe ich nichts Böses getan. Gott hatte ihn nicht vor dem Löwen bewahrt, in dem Sinne, dass er nicht in diese Grube musste, wie auch die drei Freunde ins Feuer geworfen wurden. Aber er hat dafür gesorgt, dass er dort nicht untergeht. So wie Jesus sagt, wer an mich glaubt, der wird leben. Der wird den Tod nicht sehen und schmecken, selbst wenn er stirbt. Mein Gott hat seinen Engel gesandt, der war dabei. Oder wie David, ja, der dem Löwen die Beute, die sie schon im Maul hatten, wieder rausreißt. Er ist dabei. Der Bote, der das tut, das ist Jesus selber. Ich bin unschuldig, da wurde der König froh, er ließ ihn aus der Grube holen. Man fand keine Verletzung an ihm. Denn Daniel hatte seinem Gott vertraut. Er glaubte, dass Gott vertrauenswürdig ist. Und deshalb war er selber vertrauenswürdig, treu in allem. Gott konnte sich auf ihn verlassen, Menschen konnten sich auf ihn verlassen. Weil er unverändert an diesem Gott festhielt und ihm die Ehre gibt. Auch wenn, wie in diesem Fall, alle gegen ihn waren. Alle waren ja gegen ihn. Gut, er hatte den einen Fürsprecher, Darius, aber alle anderen waren sich einig, diesen Mann mit diesem Geist, der muss weg. Aber er blieb treu. Er blieb treu dabei, diesen Gott zu verehren. Das hört sich vielleicht einfach an. Aber ist es nicht so, dass wir gerade dann, wenn es so schwierig ist oft und wenn so vieles dagegen uns läuft und wir nicht das haben, was wir vielleicht uns dringend wünschen und meinen, das müsste doch jetzt endlich passieren, dass wir dann anfangen, vielleicht diesen Gott nicht mehr zu verehren, ihn doch mal aufs Regal setzen, ihn mal an die Seite schieben. Nein. Ja, man darf Gott auch seine Not und seine Verzweiflung und seine Zweifel bringen, aber man sollte nie aufhören, diesen Gott zu verehren. Und dann lässt Darius ja diese Rädelsführer selber mitsamt ihren Kindern und Frauen, das waren raue Sitten damals, zu den Löwen werfen. Und der König Darius lässt ein Schreiben aufsetzen an alle Völker und all die Menschen aus den verschiedensten Sprachen. Und er sagt, das ist mein Befehl. Friede zunächst mal, es geht um Friede. Das ist mein Befehl, da ist wieder dieses Wort, ja? Das Gebot, das Unveränderbare. Das ist mein Befehl, dass man in meinem ganzen Königreich den Gott Daniels fürchten und sich vor ihm scheuen soll. Das, was Belsatzer gefehlt hatte, das, was wir auch manchmal übersehen, Ehrfurcht vor diesem Gott. Denn er ist der lebendige Gott, der sieht und der hört und der fühlt, der ewig bleibt. Sein Reich ist unvergänglich, seine Herrschaft ist da und seine Herrschaft hat kein Ende. Er ist ein Retter und Nothelfer, er rettet, er hilft. Er tut Zeichen und Wunder im Himmel und auf Erden. Hat Daniel gerettet. Ja. Das ist übrigens auch das, was in der Endzeit, wenn es bevor Jesus wiederkommt, das wird in der Offenbarung Kapitel 14 beschrieben, da fliegt ein Engel über den Zenit des Himmels und er verkündigt ein Evangelium, er verkündigt das Reich Gottes, das ist Evangelium. Von diesem Gott, dessen Reich ewig ist. Und er sagt, fürchtet Gott. Was ist das? Fürchtet ihn. Habt Ehrfurcht vor ihm. Betet den an, der den Himmel und die Erde und das Meer und all die Wasserquellen gemacht hat. Da lässt Gott sogar, und das ist sein unveränderbares Gebot, ein Engel über den Himmel fliegen, der allen Völkern und allen Menschen aus so vielen Sprachen, das ist dieselbe Wortwahl, verkündigen lässt, betet diesen Gott an, fürchtet diesen Gott, gebt ihm die Ehre. Und so fasst Darius hier in diesem Schreiben noch einmal zusammen, schriftlich, was die Botschaft dieser ersten sechs Kapitel war in Daniel. Bete diesen Gott an, bete ihn alleine an. Bete ihn persönlich an, Nebukadnezar. Hör nicht auf, diesen Gott anzubeten, Daniel in der Löwengrube. Und mach nicht den Fehler, Gott nur zu benutzen für deine eigenen Bedürfnisse, so wie du es meinst. Sondern Ehrfurcht vor diesem Gott. Das ist der Geist unseres Herrn. Ein Geist, der Wohlgefallen hat, der Freude hat an der Ehrfurcht vor Gott. Und den möge der Herr uns geben, denn den brauchen wir, dass wir darin leben. Und da kommt Friede raus, Friede zuvor. Amen.